Und was ich ja auch heute mache, ist eine generelle Einführung in die beiden Kurse, die beiden Veranstaltungen. Nächste Woche findet die Veranstaltung nicht statt, ab übernächste Woche aber regelmäßig. Ich sehe ja da keine Probleme mehr auf mich zukommen, zunächst einmal, außer vielleicht Viren. Naja, gut. Also ich habe angekündigt zwei Themen. Einmal ist es Maschine, einmal sind das Differenzen, soziologische Differenzen. Beide Themen sind miteinander verbunden. Und ich wollte eben heute zunächst einmal ziemlich zwangslos und allgemein umreißen, warum ich handeln soll und was ich mir so vorstelle. Und dann werden wir bei jeweiligen Veranstaltungen schon konkret anfangen und reden darüber. Zunächst einmal, warum Maschine, warum dieses Thema? Ich glaube, das ist ja mehr oder weniger offensichtlich, dass wir heute in einer Situation leben, in der, sagen wir, der Technodiskurs praktisch eine kulturelle Vorherrschaft erlangt hat. Das ist eine relativ neue, aber sehr massive Entwicklung. Ich glaube, dass die meisten, die heute schreiben oder reden, und auch das Auditorium, glaubt mehr oder weniger daran, dass die Entwicklung der Technik alles andere bestimmt. Das heißt, die technische Entwicklung ist, so wie Marxisten früher gesagt haben, die Basis. Ja, nicht wahr? Das erinnert mich, also die häufig herrschende Ideologie erinnert mich daran, was ich in der sowjetischen Schule gelernt habe. Und zwar als Vulgärmarxismus. Ja, nicht wahr? Es gibt so eine unabhängige, sozusagen selbstlaufende Dynamik der technischen Entwicklung, und die ist primär, weil die ist ja nicht von Menschen abhängig und nicht auch von Menschen diktierbar. Die kann man weder beschleunigen noch aufhalten im Grunde. Man kann nur diese Entwicklung ein bisschen bremsen durch die schlechte Wirtschaftspolitik oder ein bisschen begünstigen durch die bessere. Aber es gibt eine autonome, selbstlaufende Dynamik der technischen Entwicklung. Und die Kulturformen, die die Gesellschaft produziert zur jeweiligen Zeit, sind die Anpassungsmaßnahmen an diese technische Entwicklung. Das heißt, diese technische Entwicklung ist primär. Diese technische Entwicklung ändert die Parameter des gesellschaftlichen Lebens, auch des psychologischen Lebens, die Situation des Einzelnen. Und die Funktion der Kultur ist sozusagen, die Formen zu entwerfen, die Verfahren zu entwerfen, auch psychologische, diskursive Muster zu entwerfen, die uns erlauben, uns psychologisch, philosophisch, sozial, ästhetisch an diese veränderte Umgebung anzupassen, die uns sozusagen die Möglichkeit geben, uns mit dieser schnellen Änderung unserer Grundlage, unserer Existenz, technischen Grundlage unserer Existenz, zurechtzukommen. Und das ist eine ziemliche, sagen wir, Verschiebung, jetzt verglichen mit dem Geist, sagen wir, der Avantgarde am Anfang des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Da gab es ja auch alle möglichen technischen Entwicklungen, selbstverständlich. Sie wurden aber eher verstanden als Effekt einer menschlichen Tätigkeit. Das heißt, der Mensch war derjenige, der sich bewegt hat, geistig bewegt hat, sich nicht anpassen wollte, gegen den Konformismus war, gegen die Tradition, die eben diesen Konformismus produziert hat, der sozusagen die Veränderung in die Gesellschaft bringen wollte. Und das war ein Ingenieur, das war ein Künstler, ein angelsächsischer Künstler. Das war ein progressiver Politiker. Das war eine Elite. Ein Teil der Gesellschaft, progressive Elite, die versucht hat, die Bedingungen zu ändern. Und jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts, haben wir ein völlig anderes Paradigma. Nämlich wir haben das Gefühl, dass die Bedingungen von sich aus sich verändern, dass die Menschen, wie gesagt, das nicht beschleunigen oder bremsen können. Und im Grunde, wir haben keine progressive Politik mehr, wir haben keine avantgardistische Stimmung mehr, sondern stattdessen haben wir die Forderung einer Anpassung an die Veränderung. Das heißt, wir leben in einem paradoxalen oder nur auf den ersten Blick erscheint paradoxal zu sein, Konformismus der Veränderung. Also derjenige, der am meisten konform sein sollte, sein will, ja, und der will flexibel sein, ja, der wird dynamisch sein, also Typ eines angepassten Managers, ja, der ist flexibel, der ist dynamisch, innovativ, der träumt die ganze Zeit, ja, er hat so Utopien, er hat Entwürfe, er geht immer nach vorne, er ist optimistisch, schaut in die Zukunft. Wenn überhaupt eine gewisse Kritik oder Unbehagen kommen, sie kommen eher von den Traditionalisten, ja, die das Neue beschimpfen, unzufrieden sind, irgendwie mürrisch und depressiv und naja gut, niemand beachtet sie ja auch, ja, zu Recht. Also wir haben so diese Anpassung an die Veränderung und das ist im Grunde die Anpassung an die Maschine. Das ist eine Anpassung an die Maschine. So fragt man sich, was ist die Maschine? Diese Maschine, die sich entwickelt, die andere Maschinen erzeugt. Ich glaube, ja, McLuhan hat gesagt, ja, ich war, was ist der Mensch? Der Mensch ist das Sexorgan der Maschine. Ja, das heißt, die Maschine, der Mensch ist derjenige, der sozusagen die Maschinen erlaubt, sich zu vermehren und sich zu verbessern in einem evolutionären Prozess, der weitgehend auch die Voraussetzung ist von dem Prozess der organischen Auslese, den ja von Darwin seiner Zeit beschrieben worden war. Wir haben sozusagen einen Übergang von einem biologistischen, darwinistischen Modell der Evolution und des Fortschritts. Wir haben jetzt einen solchen technischen und wir haben eine Synthese von beiden in Form einer Biotechnik, ja, ich war, und einer Vorstellung von Menschen als eine Biomaschine. Wir haben also dieses evolutionistische, fortschrittliches, dynamisches Verständnis von der Technik, wobei der Mensch, wie gesagt, ist Sexorgan der Maschine, das heißt, seine Funktion besteht nur darin, sozusagen diese Möglichkeit der Vermehrung, der Reproduktion der Maschine, Selbstproduktion der Maschine zu erlauben. Und unter diesen Bedingungen stellt sich wirklich die Frage, was ist die Maschine? Und diese Frage ist am besten in diesem Zusammenhang zu erläutern, indem man fragt, was ist die Maschine im Verhältnis zum Menschen eben und im Verhältnis zum Tier. Ja, das heißt, wenn wir die technische Entwicklung weitgehend als eine dynamisierte Fortsetzung der biologischen Evolution sehen, und das ist die vorherrschende Meinung, und wenn wir den Menschen weitgehend heute verstehen nach, oder bewerten nach seinem Fitness, das heißt nach seiner Fähigkeit, an diese Linken anzupassen, dann ist diese Verbindung zwischen der Maschine und dem Menschen, zwischen Maschine und Tier, überhaupt zwischen sozusagen mechanischen und biologischen, das, was im Zentrum unserer Interesse sein sollte. Und nun, wenn man zurück verfolgt diese Entwicklung der Metaphermaschine eben, diese Entwicklung der Ideemaschine, und das will ich eben tun in diesem Seminar, dann scheint es mir, dass es eine gewisse Klarheit verschafft, auch über die heutige Lage des Diskurses und der Auseinandersetzung darüber. Und ich möchte jetzt eben den Punkt umreißen, damit es klar wird, worauf hinaus ich eigentlich will, an welchem Punkt diese Klarheit versprochen wird. Nun, der Punkt, an dem diese zum ersten Mal über die Maschine geredet wird, und zwar in diesem Zusammenhang, Maschine, Tier, Mensch, das ist bei Descartes, das heißt gleich am Anfang der Aufklärung. Descartes ganz am Anfang der Aufklärung bestimmt das Tier schon als eine Maschine. Das Tier ist eine Maschine. Und das Tier ist nichts anderes als ein Aggregat von verschiedenen Zuständen. Es ist ein Körper in der Welt, wie jeder Körper auch. Und agiert und reagiert auch wie jeder andere Körper. Wir können nicht annehmen, dass das Tier überhaupt fühlen kann. Wir können nicht annehmen, dass das Tier denken kann. Das Tier ist eine Maschine unter allen anderen. Sie scheint uns nur deswegen anders zu sein als die Maschinen, die wir selbst herstellen. Das sind die Automaten, das waren die Automaten dieser Zeit, die sehr populär waren. Und gerade in Frankreich in großer Menge produziert werden, sind nur deswegen scheint uns, dass das Tier anders ist als die Maschine, weil das Tier einfach eine bessere Maschine ist, das besser funktioniert, reaktiver, plastischer, auf eine viel variable Art und Weise als ein Automat, wie dieser Automat de facto produziert wird. Das heißt, das Tier von der Natur hergestellt, ist eine von der Natur hergestellte Maschine, die einfach eine bessere Maschine ist. Wenn aber die menschliche Technik sich weiterentwickelt, dann ist zu erwarten, dass wir die Maschinen produzieren werden, die genauso gut sind und gar nicht funktionieren. Das ist nur die Frage der Zeit. Das ist ein Argument von Kurzweil, der auch in der FAZ spricht und so weiter über spiritual machines, wo er fragt, was ist der Unterschied zwischen einem Computer und einem Menschen? Es gibt keinen ontologischen Unterschied. Der Unterschied ist nur im Grad der Perfektion. Das heißt, der Mensch ist ja genauso wie ein Computer, nur funktioniert das Gedächtnis des Computers nicht so gut wie das Nervensystem des Menschen. Und das bedeutet, dass dieser Unterschied kein ontologischer ist, sondern ein technisch bedingter. Der Mensch ist eine Maschine, ein Computer von der Natur hergestellt. Von natürlicher Intelligenz oder von der Intelligenz der Natur hergestellt. Und der Mensch ist noch nicht so weit, solche perfekte Maschinen herzustellen, kommt aber bald dazu. Und da sagt er auch, kommt der Mensch dazu, werden Computer noch besser sein als die Menschen, ja, in intellektuellen Möglichkeiten. Das sagt auch Descartes von Anfang an. Wird der Mensch schon fähig sein, Automaten, wirklich gute Automaten herzustellen? Sie werden schon besser sein als die Tiere. Das heißt, wenn wir einen heißen Bestseller-Autor von heute nehmen, eben Ray Kurzweil, und von der FAZ gehypt hier und so weiter, der uns erklären will, wie diese Evolution funktioniert, wie die Maschine aussieht, was ist das grundlegende Verhältnis zwischen Maschine und Tier, dann merken wir, dass wir schon beim ersten Satz mit kartesianischen Gedanken gut zu tun haben und überhaupt, zumindest beim ersten Satz, keinen Unterschied finden zwischen sein Diskurs und dem kartesianischen. Beim zweiten Satz oder beim zweiten sozusagen Lektüre von Kurzweil müssen Sie feststellen, dass es überhaupt auf keiner Ebene irgendwelchen Unterschied festzustellen ist, und zwar wenn er zum Menschen generell übergeht und sagt, was ist der Mensch? Der Mensch ist eine Kombination zwischen Software und Hardware. Es gibt sozusagen die Information, die den Menschen ausmacht. Die ist ja digital, virtuell. Das heißt, das sind alle diese sozusagen Programme, die in uns laufen. Und dann gibt es ja auch Körper. Und dieser Körper ist ja Hardware, das heißt, es ist ein System der Muskeln, was auch immer, die dieses Programm tragen und effektiv realisieren. Das heißt, wir haben, der Mensch ist immer schon seinem Wesen nach ein Computer. Computer ist immer seinem Wesen nach eine Kombination zwischen Software und Hardware. Wobei Hardware existiert unabhängig von Software und Hardware existiert als Objekt im Raum und Zeit. Und Software existiert tendenziell als kein Objekt im Raum und Zeit, sondern ist eine virtuelle Kombination digitaler Regeln, die sowohl außerzeitlich, sie können in Zeit ablaufen, ja, aber an sich außerzeitlich sind, wie jede Information in diesem Sinne. Und außerräumlich. Na gut, das ist die Seele und der Körper bei Descartes. Wenn man sich fragt, was ist der descartesianische Dualismus, was ist der Unterschied zwischen Seele auf der einen Seite, Körper auf der anderen Seite, dann bekommen wir die gleiche Antwort. Ja? Seele ist ein Programm außerhalb des Körpers, außerhalb der Zeit, außerhalb des Raums, ein rein Denken, reines Denken, und zwar methodologisches Denken, Denken in Schritten, also programmiertes Denken, programmierbares Denken. Und auf der anderen Seite haben wir ein Tier, also der Mensch ist eine Kombination zwischen Tier, verstanden als Maschine, also Körper, und Programm, einem Programm, das in ihm läuft. Ein solches Programm läuft im Tier nicht, deswegen im Tier ja auch. Ein Körper nur, selbstbewegende Körper und so weiter, aber ein Körper nur. Und der Mensch ist ein Computer, also eine Kombination aus Software. Wir haben also diese Figur des Menschen als Computer und diese ganze Vorstellung davon, wie der Mensch funktioniert, und wie das Verhältnis zwischen Computer und Menschen aussieht, nicht erst jetzt als eine Offenbarung bekommen, sondern vielmehr, es ist umgekehrt, denke ich. Es ist umgekehrt, Computer, wie alle anderen Maschinen, sind Effekt, und da hatte Heidegger schon recht, sind Effekt einer gewissen Weiterentwicklung der aufklärischen Metaphysik. Das heißt, weil wir eine solche Vorstellung haben über uns selbst und über die Welt, wie ich das jetzt sehr verkürzt dargestellt habe, das werden wir weiter ausarbeiten, dann bauen wir auch die Maschinen, die diese Vorstellung von uns selbst entsprechen. Und diese gebauten Maschinen, man muss ja sich nicht wundern, ja, dass diese gebauten Maschinen auch so aussehen, wie sie von Anfang an geplant worden waren. Und dann, wenn heute Maschinentheoretiker kommen und diese Maschinen wieder beschreiben, wie sie tatsächlich funktionieren und philosophische Schlüsse daraus ziehen, dann sind diese Schlüsse mit dem Anfang der ganzen Geschichte völlig identisch. Nun, gab es ja bei dem Cartesianismus so ein gewisser Sprung oder ein gewisser Shift, eine gewisse Schwierigkeit. Und das ist der springende Punkt. Nämlich, die Frage war, na gut, ich denke methodologisch, methodologisch, methodologisch. Okay. In Schritten, habe ein Programm. Aber stimmt es überhaupt? Kann man sagen, dass wenn man eine Maschine oder einen Menschen richtig programmiert hat, sodass alles in bestimmten Schritten abläuft, und zwar logisch korrekt, dass das Ergebnis dieses Prozesses auch richtig ist? Es ist ganz klar, dass man zu diesem Schluss eigentlich von sich aus, also aus der Logik des Denkens selbst, nicht kommen kann. Es kann sein, dass wir ganz logisch vorgehen und dass alle Abläufe stimmen. Im Endeffekt wird es einfach völlig verrückt. Ja. Es gibt diese berühmte Figur eines Wahnsinnigen, eines Wahnsinnigen zum Beispiel Wissenschaftlers, ja, der alles ziemlich logisch denkt, ja, so Schritt nach Schritt. Ja. Im Endeffekt verfällt er einen totalen Wahnsinn. Ja. Das ist eine typische Drogenerfahrung. Die Frage ist, ob wir nicht unter so einer Droge, also sagen wir so einer Wahrheitsdroge leben. Wir machen Schritte, 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 alles scheint ganz, ganz plausibel zu sein, Schritt nach Schritt, alles klar. Im Endeffekt ist es schierer Wahnsinn. Wie können wir ausschließen, dass es sowas gibt? Na gut, eine Möglichkeit wäre, zu sagen, dass der Gott, dass Gott auch eine Maschine ist. Und da sagt er später Leibniz. Das heißt, wenn Gott auch eine Maschine ist, und was heißt, Gott ist eine Maschine? Das heißt, Gott denkt auch logisch, wenn er überhaupt denkt. Das heißt, Gott denkt logisch. Na gut, das scheint aber irgendwie beleidigend dem Gott gegenüber zu sein. Weil man denkt doch, ja gut, der Arme muss die ganze Zeit logisch denken, aber vielleicht würde er einmal entscheiden, nicht logisch zu denken. Was ist dann da? Ja gut, Leibniz würde sagen, er kann das nicht, auch wenn er das wollte, weil er ein reiner Geist ist. Die ganze unlogische Geschichten kommen vom Körper, er hat keinen Körper, der muss nur logisch denken. Dann, das stellt aber die Allmacht des Gottes in Frage. Und das ist sicherlich beleidigend. Das bedeutet, dass der Mensch besser als Gott ist, weil er kann logisch und unlogisch handeln und Gott nur logisch. Ja, das ist nicht gut. Deswegen Descartes, der sozusagen noch ein verschärftes theologisches Verhältnis, theologisches Verständnis hatte, sagte, Gott hat zwar die Möglichkeit, unlogisch, das heißt nicht entsprechend diesem Programm zu denken, aus der Nettigkeit zum Menschen, weil er kein malin Genie, also kein dämonischer sozusagen Betrüger sein will, aus der Nettigkeit dem Mensch gegenüber sich wahrheitsgemäß verhält, das heißt, dass so alles arrangiert, dass das logische Denken tatsächlich zu effektiven Ergebnissen kommt und nicht, uns nicht betrügt. Das ist ja saubere, plausible Lösung. Nicht wahr? Gott ist auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite allmächtig, so alles stimmt ja und das logische Denken stimmt. Nur hat dieses Problem ein sozusagen Geburtsfehler, also in dieser Lösung, nämlich es wird die Möglichkeit des freien Willens eingeräumt, und zwar in der Entscheidung, ob ich aufrichtig oder nicht aufrichtig sein will, ob ich in meiner Sprache, in meinem Denken, in meinem sozusagen Benehmen generell das Aufrichtige oder Nicht-Aufrichtige verteilen. Und diese Entscheidung ist deswegen so problematisch, diese Ebene, weil diese Ebene lässt sich durch keine Technik kontrollieren. Das war übrigens der Einwand von Heidegger, ja, gegen die Technik generell. Es geht nicht darum, was ich tue. Im Grunde, was ich tue, mal so, ja. Es geht darum, wie ich mich interpretiere, wie ich die Welt interpretiere, wie ich andere sehe, wie die anderen mich sehen, also die ganze hermeneutische Dimension. Die lässt sich aber durch die Technik eben nicht kontrollieren. Die Gedanken sind frei. Auch wenn wir uns immer so verhalten, dass es gewissen Normen, logischen und sonstigen entspricht, bleibt immer Möglichkeit einer grundsätzlichen Lüge, einer grundsätzlichen Unaufrichtigkeit, die ja gleichzeitig die Bedingung der Freiheit und des freien Willens ist. Und zwar einer unreduzierbaren. Und das wird zu einem großen Thema für die Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja? Wir leben in einer Kultur, oder lange Zeit haben wir gelebt, wo es eher verpönt war, so wie eine Maschine zu sein. Und was heißt so eine Maschine zu sein? Das heißt im Grunde aufrichtig zu sein und innerlich so zu sein, wie ich mich auch zeige. Ja, nicht wahr? Das heißt, die Menschen, die immer so denken, wie sie reden, so sich verhalten, wie es sein soll und so weiter, das sind so bürgerliche, maschinenhaften Konformisten, ja, nicht wahr? Oder Bewohner einer totalitären Hölle. Wenn wir Romanen und Filme, das 19., also Filme, Roman des 19., Filme des 18., des 20. Jahrhunderts uns ansehen, dann merken wir, dass so ein Maschinenmensch, ein Mensch, der nur seinen Kopf betätigt, der nur in einem Programm lebt und so weiter, immer verpönt wird. Ihm wird entgegengestellt ein Mensch des emotionalen Ausbruchs, der großen Leidenschaften, der romantisch ist, unvorhersehbar, der getragen wird, der großzügig wird, der leidet und freut sich und nicht nur sozusagen nach einem Programm wird. Dieser Mensch der Leidenschaft, das Mensch der Leidenschaft, eine große Opposition zum kalten Mensch, als Computer funktioniert. Das war das Ideal auch der Künstler. Ja? Der Künstler und der Künstler ist so ein Mensch, ja? Ich war Poet Modi, ja? Ich war, der spontan agiert, in der Gosse endet. Ja? Und so. Der war großer Gegenspieler von Mensch-Maschine, von konventionellen bürgerlichen Menschen kartesianische Prägung. Und wenn man aber schaut, woher kommt dieser Mensch überhaupt? Was sind die Ursprünge einer solchen Figur? Wo kommt dieser Mensch überhaupt her? Dieser Mensch der Leidenschaft, dieser Poet Modi und so weiter. Und das ist interessant, dass wenn man sich das fragt, erkennt man sehr schnell, dass dieser Mensch kommt in der Suche oder als Produkt der Suche nach einer noch besseren und noch radikaler verstandenen Maschine als die kartesianische. Der Romantiker ist noch mehr eine Maschine als kartesianischer Mensch. Und zwar diese Suche beginnt schon mit Lametrie, und dann geht über die Drohung und viele andere weiter. Mit folgendem Anwand an Descartes. Sie sagen nämlich, dass der kartesianische Mensch ist nicht maschinell genug. Und er ist nicht maschinell genug, weil eben er ein Software hat. Und was ist diese Software eigentlich? Diese Seele. Was ist das überhaupt? Die Seele ist doch nicht maschinell. Die Seele ist kein Körper, die Seele ist, hat keinen Raum, die Seele hat keine Zeit. Es ist eine Abstraktion. So etwas gibt es hier überhaupt nicht. Der Mensch hat keine Seele, der Mensch hat keine Vernunft, der Mensch hat kein Programm. Das alles sind Illusionen, die wir dann bei uns erzeugen, wenn wir nachträglich und abstrakt den Menschen ansehen. Der Mensch ist nur Materie. Der Mensch ist durch und durch eine Maschine. Und nicht nur, indem er bestimmte Befehle ausführt, sondern alle seine Zellen, alle seine Nerven sind materiell, sind Substanzen, sind Dinge. Es gibt ja nichts im Menschen, was auf eine Seele deuten würde. Es gibt nichts im Menschen, was auf einen Denkprozess überhaupt hinweisen würde. Der Mensch ist eine Summe von körperlichen Elementen. Und alle diese körperlichen Elemente handeln entsprechend ihrem biologischen Programm. Sie zucken oder sie zucken eben nicht. Der Mensch ist eine Maschine gerade, weil er von Leidenschaften ergriffen ist. Ja? Er freut sich oder hat Hunger oder hat ein Begehren oder eine Todesangst und das alles. Und das alles sind keine Gedanken, das alles sind, das hat mit Denken und Intelligenz überhaupt nichts zu tun, sondern es sind Zustände, die rein körperliche Zustände sind. Und wenn man diese Zustände analysiert, inklusive Gedächtnisses, das auch Einprägung bestimmter ekstatischer Zustände im Nervensystem dargestellt und so weiter und so fort, dann kann man niemals sagen, dass der Mensch überhaupt denkt. Der Mensch hat keine Seele, der Mensch hat keine Intelligenz, der Mensch ist eine Summe der Zellen, die so und so organisiert sind und ist wie jede andere Maschine nur eine organische. Und organische bedeutet nichts anderes, als dass die Materie einfach andere Konsistenz und eine chemische Organisation hat wie sonstige Materie. Das bedeutet unter anderem vieles. Was bedeutet das zum Beispiel für ein Modell für Q2? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben. Er beginnt praktisch dieses Buch mit dem Vorschlag, Software des Menschen im Computer abzubilden. Also die menschliche Individualität im Computer abzubilden. Das ist ein kartesianischer Vorschlag. Es ist deswegen ein kartesianischer Vorschlag, weil er voraussetzt, dass im Menschen etwas da ist, was zwar da ist, aber trennbar ist von seiner unmittelbaren körperlichen Organisation. Das heißt, in Menschen gibt es eine Information, eine Seele letztendlich, also Kurzweil glaubt an die Seele. Das ist der Punkt. Deswegen sind die Maschinen spirituell. Die Maschinen sind spirituell nicht, weil sie entwickelt sind, sondern weil sie Seele von Anfang an haben. Und die haben von Anfang an Seele, weil der Mensch eine Seele hat. Der Mensch ist spirituell. Das ist die Voraussetzung. Und da der Mensch spirituell ist, das heißt eine Seele hat, das heißt eine Information hat, die trennbar ist von seiner realen körperlichen Verfassung, gibt es auch eine Möglichkeit, diese Seele zu kopieren, unabhängig von Hardware. Also Hardware ändern, aber Software behalten. Das ist ein platonischer Vorschlag. Kopieren wir unsere Seele in eine andere Welt, zum Beispiel in die göttliche oder wie auch immer, ausgerichtete. An dem Moment, an dem ich mir vorstelle, dass die Seele, dass die Information die menschliche Persönlichkeit trennbar wird, ist von der Substanz, verstehe ich die Seele wie die Bauer von ägyptischen Pyramiden. Und dann hat diese Lehre Plato übernommen, und dann hat diese Lehre Descartes übernommen, und dann hat diese Lehre die moderne Computerwissenschaft übernommen. Das heißt, die Computerwissenschaft von heute denkt wie Ägypter von damals. Sie denken, es gibt ja ein spirituelles Dubel. Ka hieß es ja nicht, wahr? Die heißt, die hieß damals Seele und jetzt heißt es Information oder Programm. Und diese Seele kann abgetrennt werden und in eine andere Welt kopiert werden. Damals war es Pyramide, jetzt ist es Computer. Und dann mit dem ganzen Drum und Dran. Ja. Die Ägypter haben auch geglaubt, dass wenn sie Namen und Beispiele alle, von allen Gegenständen, die ein Mensch überhaupt braucht, in die Pyramide hineinkopieren, dann hat die Seele auch keine Probleme, dort sie zurechtzufinden. Ja. Und so denkt auch Kurzweil. Ja. Wenn ich nicht nur die menschliche Seele, sondern alle Vorstellungen von der Umwelt in die Computergedächtnis hineinkopiere, das heißt, total in eine Pyramide verwandelt, im ägyptischen Sinne des Wortes, dann hat diese Seele auch kein Problem, weil sie ganze Informationen findet, wie man wie sie sonst braucht. Wir haben also eine unglaubliche Linie des klassischen Spiritualismus, der von Ägypten über Plato, über Descartes, und Descartes ist ja sozusagen Drehpunkt ja, der ganzen Entwicklung, weil er im Grunde das Modell vorschlägt, dass hier auch weiter in diese Richtung entwickelt wird, bis zur heutigen Computerwissenschaft, die in der gleichen Linie macht. Gut. Auf der anderen Seite haben wir eine kritische, aber immer eine sekundäre intellektuelle Entwicklung, die ja immer die Frage stellt nach der Materialität dessen und den materiellen Bedingungen dessen, was man als reine Seele suggeriert. Was ist das eigentlich? So fragt die Lametrie, wenn der Mensch eine Maschine ist, und er hat dieses Buch, das wir lesen werden, Alain Machine, einfach geschrieben. Wenn der Mensch eine Maschine ist, wo ist bitte der Ort für die Seele? Was soll überhaupt kopiert werden? Diderot, wie gesagt, geht weiter und weitergehen später Autor. Die zum Beispiel noch radikaler als Descartes tut und noch radikaler als Lemaître tut. Sagen, ja gut, wir können zum Beispiel Sprache nehmen als spirituelle Körper der Seele. Ja? Sprache ist spirituelle Körper der Seele. Aber Sprache ist auch ein materieller Vorgang. Nehmen wir Strukturalismus, Poststrukturalismus bis Dickinson, bis Derrida, Wittgenstein und alle anderen Autoren, die sich damit auseinandersetzt haben und eigentlich gezeigt haben, dass das Sprechen und die Sprache, Sprache ist ein materieller Gegenstand und das Sprechen ist ein materieller Prozess. Nirgendwo kommt es vor, im Sprachprozess, dass die Seele spricht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Sie spreche, können Sie nicht, mich von einem Sprechautomat nicht unterscheiden. Ja? Es ist eine Illusion, ein Vorteil, mir zum Beispiel zu unterstellen, dass ich, indem ich etwas sage, etwas auch aussage. Das heißt, etwas sage, was ich eigentlich denke. Ja? So dass es zum Beispiel so vorkommt, dass ich zunächst einmal denke und das, was ich denke, dann aussage. Ist es überhaupt so? Es ist nicht so. Ich sage das, was gesagt werden soll, was gesagt werden kann und was in der Sprache als das Gesagte generell funktioniert. Was man generell bestimmten Gepflogenheiten nach in einer Sprechsituation des Unterrichts überhaupt als eine Aussage eines Professors an die Studenten gerichtet funktionieren darf und funktionieren soll. Was ich dabei denke, keine Ahnung. Ja. Und das interessiert ja keinen. Das interessiert mich nicht, das interessiert Sie nicht und das findet überhaupt nicht statt. Ja. Weil ich denke vielleicht über was ganz anderes, was ich nach der Veranstaltung tun werde. Das heißt, der Sprechakt, der Akt des Sprechens ist eine rein körperliche Angelegenheit, rein soziale körperliche Angelegenheit. Und ist gelungen dann, wie bei allen anderen körperlichen Interaktionen, wenn alle zufrieden sind. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant gutes Essen genieße, dann hat es geklappt. Ja, ich habe gegessen, ich habe bezahlt und sozusagen die Interaktion hat stattgefunden. Die Sprache funktioniert nicht anders. Ich habe was gesagt, Sie haben das zur Kenntnis genommen oder aufgeschrieben, das heißt wieder abgelagert in einer anderen Form, das auseinandergegangen und es hat geklappt. Weder bei Ihnen noch bei mir ist das Phantom einer Subjektivität und überhaupt eines Sinns erforderlich, um diese Transaktion erfolgreich vollziehen zu können. Wir finden also auf keiner Ebene unsere Praxis, sei es biologische Praxis, sei es soziale Praxis, so etwas wie ein Subjekt, und wir haben diesen Begriff gar nicht nötig. Und gerade jetzt sind einige Texte erschienen, die ich leider ausführlich noch nie gesehen habe, nicht gelesen habe, darüber, dass auch diese berühmte Genen und die berühmte DNA und was auch, wie sie auch immer heißen, im Endeffekt auch keine Codes sind, auch keine Sprachen und keine Funktionen, sondern das sind wiederum materielle Prozesse, die auf keine Weise zu so etwas wie ein Sinn oder Bedeutung oder Code reduziert werden können. In diesem Sinne, wenn man sich fragt, was ist eine Maschine, was ist eine künstliche Intelligenz und so weiter, dann muss man sagen, jede Intelligenz ist eine künstliche. Die Frage, sind die Maschinen intelligenter als die Menschen? Selbstverständlich ja, weil die Menschen überhaupt nicht intelligent sind. Und zwar von Anfang an. Ein ganzer Wettlauf ist absurd. Die Menschen denken nicht, sind nicht intelligent und sind auch nicht programmiert. Sie haben das alles nicht. Ja, das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, die allerdings keine bloße Illusion ist, weil diese Illusion umgesetzt wird in diese Maschinenproduktion. Man kann sagen, dass die Intelligenz, und das möchte ich eben sagen, dass die Intelligenz das Denken nur als künstliche und niemals als natürliche verstanden werden kann. Das heißt, nur die Maschine denkt. Der Mensch denkt nicht. Der Mensch lebt, ja. Die Maschine denkt. Und das ist der große Unterschied. Wobei wir sicherlich gleichzeitig auch keine, das ist kein Werturteil. Andy Warhol hat gesagt, ich möchte eine Maschine sein. Maschine ist eher eine theologische als anthropologische Vorstellung. Wenn er sagt, ich möchte eine Maschine sein, er meinte, ich möchte ein Gott sein. Er meint nicht, ich möchte ein Mensch sein. Er wollte eben kein Mensch sein. Und das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel sage, dass das Denken oder Intelligenz überhaupt nur künstlich sind Programme, die nur als Abstraktion entstanden sind von Anfang an, die sozusagen keine realen Erfahrungen von Anfang an gesprochen haben, trotzdem aber unter bestimmten Bedingungen verkörpert werden können. Wenn ich das sage, dann bedeutet das kein Werturteil. Das heißt, bedeutet es keine Abwertung dieser Technik oder was auch immer, auch keine Abwertung des Menschen. Wir wissen nicht, ist es besser, natürlich zu sein oder künstlich? Ja, das wissen wir nicht. Und deswegen wissen wir nicht, ist es besser, intelligent zu sein oder nicht und so weiter. Wir wissen es umso mehr nicht, als wenn die Möglichkeit der Lüge und Lüge ist ja eben Logos, ja, die Möglichkeit der Unaufrichtigkeit von uns genommen wird, und das ist der Fall mit dem Computer, dann brauchen wir vielleicht überhaupt nicht über Geist und Intelligenz zu sprechen. Sie wissen zum Beispiel, dass als Kopernikus, dann Newton, zum ersten Mal ihre Modelle, aber noch früher, ja, bei Ptolemäus eigentlich, kommt diese Vorstellung. So. Als man zum ersten Mal verstanden hat, dass die Planeten, zumindest Planeten, ja, bestimmte Laufbahnen folgen und sich von diesen Laufbahnen nicht entfernen, hat man sich gefragt, warum tun sie das eigentlich? Und viele sind damals zum Schluss gekommen, weil sie besonders intelligent sind. Die Planeten wurden lange Zeit gesehen als bessere Philosophen. Das findet man schon noch bei Plato und findet man auch später im Mittelalter. Planeten sind dermaßen weise, dass sie immer ihrer Laufbahn folgen, ohne sich abzuweichen. Im Unterschied zu Menschen, die nicht weise sind, ihren Laufbahn nicht folgen, sondern ständig von diesen Laufbahn abkommen. Diese Forderung, sich an die Sterne und die Planeten zu orientieren, im richtigen sozusagen Verhalten, bis Astrologie und so weiter, findet man sogar heute in Brigitte und vielen anderen Zeitschriften. Aber ursprünglich war es diese Idee, dass die Planeten Geister sind, und zwar besonders weise Geister, die alles schon durchschaut haben und deswegen sozusagen regelmäßig sich bewegen. Erst später kam man auf die Idee, dass wenn sie so regelmäßig sind, dann warum sind sie Geister? Ja? Und so der Geist wird eher assoziiert mit der Möglichkeit der Abweichung als mit der Möglichkeit des Folgen einer gewissen Logik oder einem gewissen Gesetz. Nun, das ist sozusagen die Richtung, in der ich in meiner Veranstaltung über die Maschine die Richtung, die ich verfolgen will, und zwar, Sie sehen, was ich damit meine. Ich meine damit, wie funktionieren diese Metapher, wenn man Maschine sagt, was versteht man eigentlich darunter, wenn man Maschine als Metapher für den Menschen, für Gott, für die Welt benutzt, in welchem Sinne, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Folgen, und ob man aus dieser Überlegung nicht gewisses Verständnis gewinnen kann, wie man sich auch in den heutigen Diskursen, anstehenden Diskursen orientiert und was sind eigentlich die neuralgischen Punkte, ja, die sehr oft unformuliert bleiben, wenn auch diese entscheidende Rolle letztendlich spielen. Das heißt, wo sind die Grundentscheidungen darüber, was ich unter Maschine verstehe, was ich unter dieser Metapher verstehe, wie ich diese Metapher benutze, die grundlegende Entscheidung, die dann der Verlauf der weiteren Diskurse eigentlich schon von Anfang an bestimmt. Und das Gleiche will ich machen auch im zweiten Seminar über die Differenzen. Und zwar hat es auch mit dem, was ich früher erzählt, zu tun. Wenn ich also sage, sehr konsequent sage, dass es so etwas wie ein Programm, so etwas wie ein Denken, so etwas wie Intelligenz nicht gibt, dann spielen Körperunterschiede eine sehr große Rolle. Dann entsteht der Eindruck, ich kann vom Körper, von Körperbeschaffenheit, auf das Denken und Fühlen durch einen gewissen Regress Schlüsse ziehen. Und Wir wissen alle, wie diese Diskurs sich herausgebildet hat über solche Differenzen in letzter Zeit unter diese bestimmte Überschrift Race, Class, Gender. Das heißt, die Rassenunterschiede, ethnische Unterschiede, geschlechtliche Unterschiede und Unterschiede in Bezug auf den materiellen Aufbau der Gesellschaft, also Klassenunterschiede, sind diese drei Parameter, in denen die heutige Soziologie denkt. Und sie denkt ja auch weitgehend auf die Kunstsoziologie in diesem Begriff. Wir wissen, wie massiv die Kunstszene im angelsächsischen Sprachraum von dieser Triade definiert wird, praktisch entscheidend. In Deutschland ist es nicht der Fall, aber es kommt, denke ich, in einer Form oder anderen. Und so denke ich, dass es nicht uninteressant ist, sich damit zu beschäftigen. Wobei, wenn man diese ganze Literatur verfolgt, man plötzlich gewisse Parallele entdeckt zu dem, was ich früher gesagt habe. Und das ist sicherlich nicht zufällig, weil es geht um die Menschen, ja, letztendlich um verstanden aus der gleichen Perspektive im Rahmen des gleichen Diskurses. Die Frage, die vor allem die feministische Theorie sich stellt, aber auch der Diskurs über Race and Class, Race in erster Linie, ist die Frage, sind die kulturellen Unterschiede, wenn es solche überhaupt gibt, Unterschiede in Textproduktion, inklusive Bildproduktion, Verhalten und so weiter, kulturelle Verhalten, sind diese Unterschiede natürlich definiert, also von der Natur her, also sind sie wirklich abgeleitet werden, können sie abgeleitet werden, von naturverankerten Unterschieden zwischen Mann und Frau, zwischen unterschiedlichen Rassen und zwischen unterschiedlichen Klassen, oder diese Klassen, Geschlechts- und ethnische Differenzen sind selbst künstliche und sind selbst Kunstprodukte und Kulturprodukte. Sie sind keine natürlichen Unterschiede, sondern sind zivilisatorische Unterschiede, die von Anfang an, noch bevor sie überhaupt angefangen haben, bestimmte Bild- und Textproduktionen zu bestimmen, immer schon als solche ein Text sind und ein Bild sind, das heißt immer schon kulturell und sozial kodiert sind. Diese allgemeine theoretische Frage, die im Grunde den ganzen Diskurs über diese Themen innerlich bestimmt, es gibt überhaupt keinen Autor, der nicht im Wesentlichen nur darüber geschrieben hat. In einer Form oder anderen. Diese Fragestellung, theoretische Fragestellung, ist auf eine interessante Weise vermengt mit der politischen Stellungnahme und mit gewisser Politik der Identität. Oder Politik der Differenz. Und zwar traditionell gesehen die sogenannten Konservativen, ja, was auch immer man darunter verstehen soll, haben immer darauf bestanden, dass die Unterschiede, von denen ich rede, natürlicher sind. Und das bedeutet, dass die Kulturproduktion, die späte Kulturproduktion, entsprechend auch determiniert wird. Wobei die Progressiven, was auch immer man darunter versteht, immer versucht haben zu beweisen, dass diese Unterschiede zivilisatorisch, konventionell, kulturell, sozial kodiert sind. Und das bedeutet, auch veränderbar sind, transformierbar sind, überwundbar sind und wie auch immer. Mit der Zeit hat sich diese Lage verändert. Nämlich, die sogenannten Minderheiten, wobei man nicht weiß, was, also es gab, glaube ich, mehr Frauen als Männer, aber sogenannte Minderheiten haben erkannt mit der Zeit, dass die Festigung der kulturellen Unterschiede auch sehr positiv sein kann für ihren eigenen Erfolg, weil es eine Waffe sein kann im Kampf gegen die vorherrschenden kulturellen Normen. So dass man sagen kann, diese Normen sind männliche zum Beispiel und ich als Frau will was anderes machen. Sagt man das, beginnt man darauf zu bestehen, dass man eine Frau ist, ja? Und dass man aus dieser natürlichen Bestimmung ein Recht ableitet, sozusagen auch kulturell anders zu sein. In diesem Sinne, viele progressive Feministinnen und auch ethnische Theoretiker gehen praktisch von einer anderen Seite in einen Gegenangriff über und proklamieren die Naturunterschiede als eine Waffe und bestehen auf diesen Unterschieden und benutzen sie im kulturellen Kampf. Nun, was meine eigene Einstellung zu dieser Frage anbelangt, ich muss sagen, ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit osteuropäischen Künstlern und Intellektuellen, als nach der Öffnung des Osteuropas sie in den Westen gekommen sind. Und entweder versucht haben, normal zu sein, das heißt, ihre spezifische kulturelle Identität nicht zu thematisieren oder das, was als solche verstanden wird, sondern normal in einem allgemeinen Diskurs zu partizipieren. Und die Reaktion war, ach, das ist typisch für diese Osteuropäer. Ja, sie tun immer so, als ob sie normale Europäer sind. Ja, also sind das sicherlich nicht. Das ist doch unmöglich. Ja, das ist doch unglaublich. Ja, das kann doch nicht sein. Na gut, andere haben versucht, ihre kulturelle Identität, eben als sie so verstanden wird, zu thematisieren. Und die Reaktion war immer die gleiche. Ach, diese Osteuropäer, immer schlachten sie diese Klischees aus. Immer wollen sie noch ein bisschen mehr Anerkennung zu kriegen, ja, dafür, dass sie sozusagen die westliche Klischee bedienen und davon profitieren und von diesem Klischee profitieren. Das bedeutet, es gibt überhaupt keine Strategie. Wie auch immer, was auch immer man macht, ja, in einer Richtung oder andere, man scheitert damit. Deswegen, zwar ist diese ganze Diskurs, der in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahre immer noch geführt wird, was soll man tun, soll man das Künstliche, die künstlichen Unterschiede thematisieren, soll man natürliche, muss man darauf bestehen, muss man sich davon lösen, das ist zwar alles faszinierend, aber ich denke, es hilft alles nichts und es führt zu nichts. Also das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Deswegen habe ich eine gewisse innere Distanz zu diesem Thema. Ich wurde gebeten von einigen, das zu machen. Ich mache das gerne, das ist ein faszinierender Stoff. Aber, und es ist auch vorherrschende sozusagen, aber irgendwie als praktische Lebenshilfe scheint es mir wenig wirklich nützlich zu sein. Was mir allerdings nützlicher zu sein scheint, und was im Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ihr merkwürdigerweise überhaupt nicht thematisiert ist. Das ist so ein Vorschlag zum Nachdenken, weil es merkwürdigerweise wirklich so eine Fragestellung ich noch nicht entdeckt habe, obwohl sie irgendwie naheliegt. Es ist die Frage, warum, aus welchem Grund und in welcher Hinsicht man denkt überhaupt, dass es zu einer Mehrheit gehört hat oder einer Minderheit. Warum kommt man überhaupt auf diese Idee? Nun, wir leben in einer Kultur, in der, was auch immer man sagt, die Minderheit ist immer verpönt und die Mehrheit hat immer Recht. Das hat mit der demokratischen Struktur dieser Gesellschaft zu tun. Ja, letztendlich ist das Ziel von der Politik, mehrheitsfähig zu sein. Ja, alle wollen mehrheitsfähig zu sein, niemand will minderheitsfähig zu sein. Ja. Alle wollen mehr verkaufen, alle wollen größere Audiences, größeres Publikum erreichen, alle wollen mehr. Und das ist ja ganz klar so, dass in jedem Bereich des heutigen kulturellen Lebens, weil das politische System demokratisch ist und das demokratische System bedeutet, Mehrheiten zu gewinnen, in der Mehrheit zu sein, ist automatisch besser als in der Minderheit. Und was auch immer man dazu sagt, es ist einfach so und so funktioniert das System. Ich glaube, die einzige wirkliche Ausnahme ist das Kunstsystem. Und das Kunstsystem ist immer sozusagen, wird immer gesehen als etwas Schreckliches, Undemokratisches und als Ort der finsteren Spekulationen und Verschwörungen. Immer noch, das Kunstsystem ist der einzige in dieser Situation, bei der man eine ziemliche Karriere machen kann, indem man nur wenigen gefällt. In allen anderen Bereichen kann man nur Karriere machen, wenn man der Mehrheit gefällt. Ja? Kunstsystem ist wirklich das einzige Ausnahme. Ja? Und deswegen glaube ich, das ist der Grund, warum die Künstler besonders für diese Problematik anfällig sind, weil sie diese Ausnahmesituation spüren. Nun, die Frage ist, in unserer ziemlich differenzierten Gesellschaft, warum denke ich, dass ich zur Mehrheit gehöre, zum Beispiel? Und die Menschen denken das. Sie sagen, ja gut, alle normalen Menschen denken so, alle tun so, alle verhalten so, alle sind dieser Meinung. Ja. Und sagen dabei etwas, wovon ich zum Beispiel den Eindruck habe, nur sie haben diese Meinung und keine andere. Und andere sagen, ja, ich bin so originell und so und ich bin so ein Maverick und dann sagen etwas, wovon ich persönlich ein Gefühl habe, alle denken genauso. So stelle ich immer die Frage, was ist diese Mehrheitsfähigkeit? Ich denke, das ist eine sehr starke Illusion und eine sehr starke Droge. Ich denke, dass wir in einer Zivilisation leben, in der, wenn wir überhaupt einen Gedanken, ein Gefühl, eine Vorliebe haben, wir stellen uns zwar fast automatisch die Frage, sind sie mehrheitsfähig oder nicht. Weil einfach so funktioniert unsere gesellschaftliche Struktur, so funktioniert der Markt. Auch wenn wir daraus keine Schlüsse ziehen, auch wenn wir überhaupt das keine Folgen hat und wir das nicht kommerziell oder politisch ausnutzen oder gewisse Strategie ausnutzen wollen. Dieser Background, was ist das für ein Gedanke? Ist das ein Gedanke, das mehrheitsfähig ist oder mich eher in soziale Abseits stellt? Oder mich dazu bringt, eher in eine Minderheit angeschlossen zu sein? Man kann das auch willentlich bejahen, ja? Und sagen, ja gut, ich werde dann in die Minderheit. Aber so eine Überlegung ist ständig da. Und mir scheint, dass diese Frage nach Class, Gender und Race ignoriert diese innere Verfasstheit unseres Denkens. Was? Weil wir dann in eine Situation geraten, wo wir von Anfang an festlegen, ja, in welcher Gruppe wir uns befinden. Das ist aber nicht der Fall. Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo diese Unterschiede zwar eine Rolle spielen, aber man kann zum Beispiel schwarz und reich sein und man kann das und jenes sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich nicht so besonders sicher sind, in welchem Zusammenhang, unter welchem Gesichtspunkt, bei welchem Gedanken und Gefühl wir in die Mehrheit oder in die Minderheit gehören. Das spielt aber eine große Rolle. Und das ist ein interessantes, sowohl psychologisches wie auch soziales und kulturelles Problem. Das würde mich ja zum Beispiel mehr interessieren, als diese etwas grobschlächtige, allgemein so anerkannte, unser amerikanisch ausgerichtete, aus dem amerikanischen System, politisches System ausgerichtete Diskurs. Trotzdem, er ist sehr machtvoll. Na gut, ich möchte, Sie bekommen die Chance, Ihre Fragen zu stellen und Reaktionen zu geben. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass ich eigentlich mich sehr freuen würde, wenn diese Veranstaltungen genauso ablaufen, wie sagen in den letzten 2 Jahren. Das heißt, dass sie relativ schnell die Initiative ergreifen und die sozusagen mit ihren Beiträgen intervenieren. Das ist wirklich gut gelaufen in letzter Zeit. Und ich möchte auch betonen, dass ich kein Textkorpus und so weiter festlegen will, ja, wie auch früher, sondern vielmehr aus diesen inhaltlichen Angaben, die Aufrufe, möchte Ihre Vorschläge zu machen. Das heißt, wenn Sie ein Gefühl haben, dass bestimmte Autoren, bestimmte Bücher, bestimmte Phänomene, bestimmte Kulturphänomene in einer von diesen zwei Linien passen, das heißt Technik und Kultur, technischer Determinismus, technische Utopien, ihre soziale, ihre politische, ihre künstlerische Folgen zu diesem Komplex, zu Komplex künstliche Intelligenz, zu Komplex Körper und Maschine, zu Komplex Entfremdung. Ja, ich war ein großes Thema in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Maschine. Maschinenarbeit und Entfremdung, ja. Im Verhältnis zu kreativen Arbeit, Gefühl und so weiter. Also wenn Sie zu diesem Themenkomplex Vorschläge machen Sie die. Und wir werden auch das Seminar da so ausrichten, dass diese Themen auch berücksichtigt werden. Und das gilt noch viel mehr für diese Differenzen, also soziologische Veranstaltung, weil da, was die Maschine anbelangt, da habe ich schon meine Vorstellungen, zumindest wie ich anfange, ja, und ich möchte sozusagen mit ein paar Sachen anfangen, vor allem eben Descartes und die Folgen. Und bei der sozialen Differenz möchte ich überhaupt sehr flexibel sein und sozusagen eher auf Ihre Vorschläge reagieren. Wie gesagt, ich finde dieses Thema wichtig, ich finde dieses Thema auch wichtig. Das Thema wird auch für Deutschland wichtig sein, mit dieser Einwanderung und der ganzen Geschichte und eine politische Relevanz bekommen, hat sowieso eine große Bedeutung für die Selbstpositionierung auch auf dem internationalen Kunstmarkt. Man muss ja auch sehen, wenn man zum Beispiel die deutsche Kunst der letzten Jahrzehnte verfolgt, ja, wie sie sich entwickelt hat. Man findet alle die gleichen Strategien. Ja. Man findet die Strategie, mit einer gewissen Germanness umzugehen, ja, und gewisse Germanness als eine Identität zum Thema machen, bei Kiefer und bei Polke und vielen anderen, bei Richter, Baselitz. Man kann auch sehen, sozusagen die Versuche, sich völlig von diesen Germans sozusagen zu befreien und sozusagen die Vorschläge zu machen, die überhaupt mit der deutschen Identität nichts zu tun haben. Das heißt, man hat eine sehr große Palette auch der Strategien dazwischen. Und das bedeutet, dass es ein Thema ist, das ja auch ein Thema ist der Selbstpositionierung. Und eben Selbstpositionierung ist für mich zum Beispiel das Interessanteste dabei. Also weniger die Frage, wie es generell aussieht, sondern die Frage, wie man, wie gesagt, sich selbst positioniert, was man für mehrheitsfähig findet in seinem eigenen Denken. Was findet man als interessant in dem, was man macht? Ja, und aus welchem Grund? Das sind alle diese strategisch-politische Themen. Die sind auch nicht zu trennen in ihrer strategischen politischen Relevanz von der theoretischen Diskussion als solche. Gut, ich habe das gesagt, und zwar in der Zeit, die ich ja wollte. Und jetzt, vorläufig, gibt es irgendwelche Fragen, jeglicher Art, also organisatorisch, praktisch, inhaltlich, was auch immer. Oder und inhaltlich zu nehmen, was früher gesagt habe. Also,
wo kann ich das bei Descartes nachlesen, wenn ich das nicht kenne?
Ja, darüber werden wir sprechen, ja, am Anfang. Ja, da werde ich genau starten und so weiter. Ich wollte jetzt sehr generell was machen und dann Descartes machen wir bei der ersten, okay. Bei der ersten Woche. Ja. Machen. Und dann können Sie weiter. Das ist ja was. Naja, es ging so immer, dass ich zunächst einmal was erzählt habe und dann die Studenten eben halt ihre Referate vorbereitet haben. Das heißt, um einen Schein zu bekommen, muss man was lesen, ein Referat machen und was dazu schreiben. Und so wie es früher war, ab einem gewissen Zeitpunkt haben die Studenten in diesem Sinne die Initiative übernommen und haben eher kommuniziert. Aber ich gehe schon davon aus, dass wenn ich die Veranstaltung abhalten und sie dabei sein wollen, dass sie auch kommen und am Seminar teilnehmen. Denn wenn sie zu Hause lesen, das ist zwar sehr lobenswert, aber...
Achso, ja, das meine ich das nicht, dass wir zu Hause bleiben.
Nein, ich würde das begrüßen. Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich ja. Also ich bleibe zum Beispiel gerne zu Hause und lese was. Und wenn es allgemein Wunsch wäre, das muss man diskutieren. Also mir ist das okay. Also ich würde das von meiner Seite begrüßen. Wenn wir zu einer Konferenz kommen. Na gut, ich habe das Gefühl, dass zunächst einmal alles ist. Und wie gesagt, nächste Woche finden keine Veranstaltungen statt. Übernächste Woche geht's los. Ich beginne mit Descartes und mit Lametrie, also mit den ganzen Geschichten. Bitte überlegen Sie, wie Sie weitermachen und was Sie weitermachen wollen. Und wer zu Differenzen kommt, überlegen Sie bitte von Anfang an, dann, worüber wir sprechen werden. Ich bitte auch diejenigen, die mit denen schon besprochen war, sozusagen ein Brüsseler Projekt, dann bleiben wir mal. Anschließend werden wir mit denen sprechen. Bitte? Nee, nächste Woche weder Dienstag noch Mittwoch. Und übernächste Woche sowohl Mittwoch wie auch Dienstag.